Verwandtschaft lässt sich ohne Wohlwollen denken, Freundschaft aber nicht. Von Cicero. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber, digital, in ihrem Wohnzimmer, sitzt meine unglaublich gut aussehende, fantastische, wahnsinnig bezaubernde beste Freundin, Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Das Zitat hast du ja rausgesucht.
Ja.
Hätte ich es rausgesucht, hätten wir jetzt gestartet mit Grüß Gott, John Borno, wir gehen heute Storno. Das ist nämlich irgend so ein Lied, das ich vorhin gehört habe. Was auch richtig schlecht ist. Ich glaube, das ist so ein KI-Ballermann-Ding oder so. Mh. Aber ich kann mich da ja manchmal reinfallen lassen.
Ja, ich
also
weiß.
Immer so eine Handbreit vor, Bier-Tornado. Mhm. Wir steigen auch mal direkt rein, wir fallen mal ganz kurz zurück in die 90er.
Ja.
Also alle Flauschis, die so unser Alter sind, bedeutet irgendwo so zwischen wohlwollender Mitte 30, nee, du wirst 40 in zwei Monaten, und liebgemeinten 45, ich werde 44, nächste Woche Geburtstag, werden jetzt sehr, sehr, sehr relaten können. Du hast nämlich gesagt, wir müssen unbedingt einen Abstecher in die 90er machen.
Ja.
Und ich bin sowas von dabei. Ich habe nämlich gestern ein Video gesehen, erzähle ich dir gleich von, und dachte so, oh, 90er waren der Shit. Waren sie nicht, aber in der retrospektiven Verklärung war das die beste Zeit.
Ja, wirklich. Also es liegt auch daran, habe ich eben schon gesagt, dass wir beide Kinder waren und dabei noch keine Probleme hatten. Also nicht so wie heute. Es war alles irgendwie seichter, fand ich. Und es war so, man konnte noch draußen spielen und man hatte kein Handy. Ne? Man war immer so frei von
Spielen? Spielen Kinder heute noch draußen? Ich habe mich das letztens gefragt, weil ich bin ja, also bei uns war das noch so, es wird draußen spielen gegangen und man kommt nach Hause, weil Uhrzeit, selbst wenn man sie noch nicht lesen konnte, man kommt nach Hause, wenn die Straßenlaternen angehen. Ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist. In Hamburg ist das ungefähr 18 Uhr.
Mhm.
Das heißt, wer die Straßenlaternen angeht, musst du nach Hause. Und wir hatten zwei Spielplätze in der Umgebung, auf denen wir waren, aber wir haben auch wirklich viel draußen auf der Straße gespielt.
Mhm.
Also jetzt nicht auf einer Schnellstraße, sondern ich bin halt in so einer einspurige Fahrbahnstraße, Seitenstraße groß geworden. Und da war es völlig normal, dass man sich, sowieso war es völlig normal, man trifft sich draußen.
Mhm.
Oh, weißt du noch die Zeit, als man nicht angerufen hat, sondern man ist zu jemandem hingegangen, hat geklingelt und der war dann da, weil wo soll er sonst sein? Er war immer da und dann musste man sagen so, hallo, hier ist Nicole, ist Jasperl da und darf der runterkommen zum Spielen? Durften sie fast immer. Und wenn nicht, standst du da halt wie so ein Ochse. Und dann hast du da halt auch gewartet. Ne? Man hat sich in der Schule verabredet, dann ist man nach Hause gegangen, hat seine Mama gefragt, ob man heute Nachmittag dann mit, bei mir hießen sie dann Debbie zum Beispiel, mit Debbie raus darf. Und dann hat man Debbie abgeholt oder Debbie kam und hat man draußen gespielt.
Mhm. Ja, das war
also auch wirklich auch so Fußball auf der Straße und so. Ich habe das Gefühl, aber das ist jetzt natürlich absolut persönliche Evidenz, ich sehe das nicht so viel. Hier, alle Flauschis, die Eltern sind, spielen eure Kinder wirklich noch auf der Straße? Also nicht
allein.
Ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Also allein oder mit Freunden.
Ja.
Aber treffen die sich draußen?
Ja, ich meine nur unter
eines Spielplatzes?
Nicht, also genau. Ohne erwachsene Betreuung.
Genau, und spielen die auf dem Spielplatz? Oder wie macht man das? Und vor allen Dingen, gehen eure Kinder auch ohne euch an der Hand raus? Natürlich nicht, wenn du 3 Jahre alt bist,
ja.
Aber also bei uns war das völlig normal, dass meine Eltern haben mich komplett laufen lassen.
Ja.
Irgendwann haben sie dann gesagt, dass meine kleine Schwester laufen konnte. Hier, nimm die mit. War ich meine kleine Schwester im Schlepptau.
Ja, das war.
Ist das
doch so? Das war bei mir auch so. Ich erinnere mich, als ich noch Kind war, also unter 8, dass ich da auch den ganzen Tag, wenn ich nicht im Garten gespielt habe, auf der Straße, also von unserer Straße ging so eine kleine Straße ab, die nicht viel befahren war. Und wir sind da den ganzen Tag Rollschuhlaufen. Ich habe da Rollschuhlaufen gelernt.
Dachte ich auch gerade, auf der Straße, ne?
Ja, genau, ja. Rollschuhlaufen und dann hat man andere Kinder getroffen, die hatten dann auch Rollschuhe und das und ich meine noch diese richtigen, die man sich entweder anzieht und also 4 Rollen, 2 immer nebeneinander, nicht die Inlineskater, ne? Das ist richtig oldschool, die Rollschuhe und ich hatte auch welche, die man sich an die Schuhe so ranbindet.
Die hatte ich auch, die waren aber immer scheiße.
Ja, natürlich waren die scheiße.
Total abgegangen. Aber ich hatte auch so geile Oldschool-Blau-Gelbe, die waren blau, und also so zum Anziehen, Rollschuhe im Wasser.
Ja.
Ne? waren so blau-gelb, mussten gut geschnürt werden, hatten so einen riesengroßen gelben Stopper vorne. Mhm. Die hatten ja diese oder war der hinten? Nee, vorne. Weiß ich.
Ja, ja.
Vorne, ne? Und dann habe ich mich da schön gepflegt und auf die Fresse gelegt.
Ja, ja. Und dann ist man wieder aufgestanden. Da hat man ja angefangen zu heulen und ist nach Hause gelaufen zu Mama oder Papa. Sondern man ist aufgestanden, dann hat man das Blut weggewischt und ist gleich weitergelaufen.
So waren wir damals.
So waren wir. Nee, aber das war so. Nee, also das. Ich meine, ich habe auch manchmal vielleicht aus Gärten Blumen geklaut. Und dann, das war einmal, bin ich die ganze Straße lang gelaufen und habe immer eine Blume rausgerupft aus dem Beet und habe dann meiner Mutter einen Strauß Blumen geschenkt.
Ich habe das auch mal gemacht, da war ich.
Und ich fragte, woher hast du den? Ich so, der hat mir einen Mann geschickt, ich war schon immer gut im Lügen, hat mir einen Mann geschenkt und an allen Blumen waren noch die Wurzeln dran.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das auch mal gemacht, da war ich allerdings mit meinem Vater unterwegs, der ist so vorgegangen und ich so, kann ich Mama eine Blume pflücken? Mein Vater so, mach doch. Dann bin ich in so einen Garten rein, habe die Blumen gepflückt, samt Knolle, also unten war die, weißt du, so, ja, ich glaube, Narzissen und so, noch mit der Zwiebel unten dran. Und der Besitzer, der da den Garten, wer auch immer, der da wohnte, kam raus, oh, war der sauer. Ich bin weggelaufen mit diesen Blümchen. Die sahen dann richtig traurig aus, weil ich halt schnell weggelaufen bin. Ja. Und dann, weißt du, wurden die so hin und her geschüttelt und dann habe ich meiner Mutter so sehr traurig aussehende Narzissen, aber mit großen Zwiebeln unten dran. Und sie hat zumindest so getan, als wenn sie sich freut. Mein Vater hat sich totgelacht. Mein Vater hat sich über sowas immer totgelacht. Ja, natürlich. Aber mein Vater war auch, wenn er mit mir unterwegs war und irgendjemand hat mich auf der Straße beleidigt, ich hatte das mal, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da waren wir, also meine Mutter, mein Vater, meine kleine Schwester und ich waren auf dem Weg zum Schwimmbad. Und dann kam uns ein Typ entgegen, Dennis. Dennis war der große Bruder von einer Schulkollegin von mir. Mhm. Wir kannten uns also und er geht vorbei und im Vorbeigehen beleidigt er mich. Also klar, irgendwas mit fette Sau oder was. Mhm. Und mein Vater, der Norddeutscher nicht sein könnte, guckt den an, also dreht sich um, guckt ihn an und schlägt ihm einfach ins Gesicht. Kommentarlos. Also man muss dazu, das war auch kein Kind, ne? Ja. Das war irgendwie so 19, 20 oder was. Und mein Vater, aber wirklich, also eine Ohrfeige. Mhm. Aber mein Vater hat halt Pranken wie so ein Bär. Mhm. So, der ist ja, du kennst ihn ja gut, der ist ja klein, relativ stämmig. Und mein Vater hat einfach sein Ganzes mit 14 angefangen, auf dem Bau zu arbeiten. Mhm. Bis zu seiner Rente hat er durchgängig körperlich geknüppelt. Dementsprechend hat der Hände. Und wenn der ausholt, wächst da einfach kein Gras mehr. Ne? Und der Typ ging auch zu Boden. Und mein Vater, steh wieder auf, dann kriegst du noch eine. Und dann blieb er da. Kam mir nie wieder dumm. Nie wieder.
Das sind halt Aktion, Reaktion. Wenn die Konsequenzen deines Handelns dich einholen.
Direkte Konsequenzen. Ey. Ich sagte, die 90er waren vielleicht doch eine bessere Zeit. Ja.
Aber geil. Das war auch so ein, auch bei dir war es, wenn die, also ich musste nach Hause, wenn es dunkel kam, wenn es dunkel wurde und getroffen hat man sich immer um 3. Egal, wenn man sich verabredet hat, es war immer um 3.
Ja,
3 Uhr war es. 3 Uhr war ist diese magische Zahl gewesen, wo alle Kinder der Welt oder der Stadt zumindest sich dann getroffen haben irgendwo. Ob es auf dem Schulhof war oder so.
Da hatte man aber auch noch nicht bis 17 Uhr Schule und musste dann irgendwie 22 Schulbücher durcharbeiten, damit man auf jeden Fall bis nachts um 1 noch Hausaufgaben macht. Sondern man hat wirklich...
Das stimmt. Nee, da war um 1 war Schluss.
Ja, irgendwie so und dann, also jetzt nur in der Grundschule, ne? Mittelstufe war schon wieder anders bei mir.
Ja, bis 6. Klasse.
Also Mittelstufe, ja, nee, bei mir bis 4. Mhm. Und dann ab 5. Klasse wurde das schon anders. Aber Schluss nach Hause, Mittagessen, Hausaufgaben vortäuschen, ganz wichtig. Und dann durfte man raus. Mhm. Und dann regelmäßig zu Hause anrufen, ob man länger weg darf. Haben meine Eltern gehasst. Die haben es gehasst, wenn ich angerufen habe, gefragt habe, ob ich länger weg darf. Ich habe es trotzdem gemacht. Oder zu spät kommen, aber das war richtig, das war keine gute Idee zu Hause. Da, ne, Papa war so streng, ey. Mein Vater war ja so einer, der hat damals, also als ich dann länger weg durfte, so mit 16, 17, mit 18 konnte er nichts mehr sagen. Meine Eltern haben es echt durchgezogen. Bis ich 18 wurde, haben sie mir alles vordiktiert und ab Glockenschlag 18. Lebensjahr haben sie nichts mehr, ich durfte wegbleiben, solange ich wollte. Oh boy. Bin ich auch. Und aber davor saß mein Vater mit, ich musste um 21:15 zu Hause sein. auch mit 17,5 noch, ne? 22.15 Uhr. So, warum auch immer 22.15 Uhr, muss ich zu Hause sein. Und er saß vorm Fernseher und hat die Videotextuhr laufen lassen. Und wenn es 22.15 Uhr und 3 Sekunden war, gab es, also wirklich, dann regnete es Scheiße auf mich. Weil er Pünktlichkeit, weil mein Vater so, also deutschere Tugend geht nicht mehr als Pünktlichkeit. Mhm. Und das habe ich so also sag, du sagst bitte und danke, du guckst jemanden in die Augen, wenn er mit dir spricht, du gibst ihm gefälligst die Hand und du kommst nicht zu spät. Ich komme wahnsinnig gerne zu spät, heute übrigens. Keine Ahnung, woran das liegen könnte.
Ich weiß, und dein Vater kommt unglaublich gern zu früh.
Oh, ja, jedes Mal. Und wie ich das hasse. Und er weiß, dass ich das hasse, weil ich finde, zu früh kommen ist noch schlimmer, als zu spät zu kommen.
Das ist auch unpünktlich sein, ne? Also zu früh da sein ist auch unpünktlich.
Zu früh da sein ist unpünktlich. Und Leute, die auch so, die wohnen in der gleichen Straße wie Menschen, die pünktlich auf eine Party kommen. Party geht um 20 Uhr los. Dann bist du doch nicht vor 22 Uhr da oder 21 Uhr oder so. Aber doch nicht um 20 Uhr. Und ey, mein Vater jedes Mal, ne? Wann treffen wir uns dann am Wochenende? Ja, weiß ich nicht. So gegen 3. Wann ist er da? Kannst die Uhr nachstellen. Spätestens 2:30 steht er da. Ja. Klappert er vorm Haus rum, weil er sein Fahrrad anschließt. Mhm. Und ich denke mal so, oh Gott.
Ich habe schon gesagt, wenn du ihm Zeiten sagst, musst du immer eine halbe Stunde später angeben, damit er dann pünktlich ist.
Ja, ja. Also wirklich. Und ich krieg's auch in den nicht rein, ne? Egal. Zurück zu den 90ern.
Ja, zurück zu den 90ern. Und wo ich auch neulich dran gedacht habe, ich habe so ein, aus irgendeiner Zeichentrickserie, ein Lied, das ich, seit ich es gehört habe, damals nicht aus dem Kopf bekomme. Also immer mal wieder so. Und es ist einfach nur so ein Geigenstück. Und ich habe neulich, als mir das wieder so in den Sinn kam, gedacht, ich muss diese Serie mal komplett irgendwie gucken, um zu sehen, ob das A, tatsächlich so ging, wie ich mich daran erinnere, und ob das überhaupt, weil ich habe das versucht mal zu googeln.
Welche war es denn?
Das war, wie heißt es, Mrs. Joe's wunderbare Kinder? Das war im Prinzip eine Fortsetzung, die kennst du, Little Women von wie ist es, steht
nö.
Hier? Ist so ein klassisches Buch, wo es eigentlich um eine Familie geht mit 4 Mädchen und Mutter, Vater in den 19. Jahrhundert, glaube ich, irgendwo. Und das war schon eine Zeichentrickserie. Und eine von diesen Mädchen, Joe, ist im Prinzip mehr so burschikos und bisschen raufboldiger für diese Zeit.
Okay.
Und dann später geht es darum, dass sie und ihr Mann ich weiß nicht, ob es ein Kinderheim ist, aber ich glaube, es ein Kinderheim ist und dann die Kinder halt da, sie sind beide Lehrer und die haben halt dieses Heim und die Kinder erleben da irgendwie Abenteuer. War halt so eine Kinderzeichentrickserie. Und einer der Kinder mit ganz tragischer Vergangenheit hat eine Geige gespielt. Und dieses Geigenstück habe ich mal versucht zu googeln, habe ich nie gefunden. Und deswegen muss ich diese Serie nochmal gucken, damit ich dieses Geigenstück mal herausfinde, ob es das wirklich gibt. Vielleicht habe ich mir es doch nur eingebildet.
Kinderserien sind auch ein Vibe, ne?
Also, oh,
wir
total.
Das ja schon mal, wir haben ja schon mal eine Ponyhof- und Mittelfinger-Folge aufgenommen, als wir wo wir nur über Kinderserien aus von damals gesprochen haben. Aber es ist auch dieses, ich glaube, eine ganze Generation teilt dieses Gefühl. Und ich meinte das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Ich meinte letztens zu Marc, wir waren auf Tour und es war wirklich auch echt anstrengend und so. Und dann hatten wir Auftritt, keine Ahnung, ich glaube, es war Auftritt Nummer 7 in 10 Tagen. Mhm. Und ich meinte zu ihm, ich liebe meinen Job, ich kann nicht mehr. Ich möchte doch einfach nur im Schlafanzug morgens um 8 mit einer Schüssel Cornflakes vorm Fernseher sitzen und Bim Bambino gucken.
Ja, genau.
Oder kalte Spaghetti mit Tomatensauce vom Vortag. Und ich weiß, Marc hat auch das hat so ganz dolle geklickt, weil er weiß, oh Gott, ich weiß genau, wie dieses Gefühl ist. Und ich glaube, es ist eine ganze Generation von Menschen, die weiß, was ich meine.
Ja.
Also vor den Eltern wach sein, Cornflakes essen und bei mir war es damals Bim Bambino, bei anderen war es was anderes, irgendwie Kinderserien gucken.
Mhm.
Das war einfach, du hattest gar keine Sorgen.
Nee.
Keine. Du musstest dich um nichts kümmern. Du warst auch noch nicht alt genug, um richtig Sorgen zu haben.
Mhm.
So, klar, Mama und Papa haben mal geschimpft, du hast dein Zimmer, ich habe mein Zimmer nie aufgeräumt, ich bringe den Müll nicht raus, bla bla bla, sowas. Aber das sind ja keine Sorgen.
Ja, ja, du musstest dich halt nicht um dein Überleben kümmern, sondern du
das auch.
Du musstest einfach nur, da, wenn du Hunger hattest, dann hat jemand andere sich dafür zuständig gefühlt, dass es Essen gibt und was es zu essen gibt und dass der Kühlschrank voll ist und, ne? Es ist, jetzt müssen wir das alles machen. So eine Scheiße. Ich möchte wieder zurück in die 90er.
Oh, oder wenn man auch, damals war auch, als man noch so Kind und Jugendlicher war, war Post bekommen noch was richtig Tolles.
Ja, Brieffreunde haben. Tolle
Briefe bekommen. Mhm. Brieffreunde haben, ja, oder Liebesbriefe, wobei ich nie einen Liebesbrief bekommen habe, aber sowas, ja. Und da hat man irgendwo gewohnt und jemand anderes hat dafür bezahlt.
Ja.
Ja. Weißt du, weißt du, wie lange schon niemand mehr dafür bezahlt, dass ich irgendwo wohne?
Ja.
Seit dem Tag, an dem ich ausgezogen bin.
Tito.
Was, wieso eigentlich? Warum? Also es gibt Gründe, viele Gründe und auch sehr emanzipatorische Gründe. Aber ich möchte einmal die Frage stellen. Warum sind wir nicht reich verheiratet? Ich finde, du schuldest mir auf jeden Fall deine Erklärung. Weil, warum... Also ja, Emanzipation und so, toll, toll, toll. Aber genau, warum genau sind wir die scheiß Provider? Also warum denn? Hä? Das hab ich in meinem, ich bin hier so eine emanzipierte Bitch-Vertrag, aber das muss das Kleingedruckte gewesen sein.
Ja, genau.
So, dieses, ich sag ja auch so gerne, I know what I bring to the table, bla bla bla. Mhm. Ja, ja, aber ich muss mir auch dafür den Arsch aufreißen.
Ja, und du hast auch den Table mitgebracht.
Ich habe den Table auch mitgebracht, ich habe den Table bezahlt. Ich bezahle das Haus, in dem der Table steht und alles, was auf dem Table steht. The fuck?
Ja.
Es wird Zeit. Du brauchst einen Reichen. Bei mir ist, also, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch, weil...
Ja, Bewerbung gerne an Marc.
Ich hab,
der kann es dann weiterleiten an dich und dann machen wir eine Auswahl. So.
Ja. Ich habe schon meinen Wikinger, aber könntest du dir vielleicht noch so einen reichen... Was sucht man sich denn, einen reichen Scheich?
Nee, Scheich, dann muss ich irgendwo, wo es warm ist, leben. Zumindest zum Teil. Und ich möchte nicht irgendwo leben, wo es heiß ist.
Meinst du, der zieht nicht in deine 3,5-Zimmer-Wohnung? Aber du könntest in einem Palast leben.
Ja, aber ich würde lieber so...
Vielleicht wärst du auch eine von vielen, dann musst du nicht so oft ran.
Nee, also wenn ich schon eine bin, dann bin ich die Einzige.
Dann will ich auch ran.
Dann will ich auch ran müssen. Nee, aber eher sowas, keine Ahnung. Irgendwas am Mittelmeer, aber da ist auch heiß. Aber ist nicht so weit weg.
Musst du, hier, Ölbohrinsel. Menschen, die auf Ölbohrinseln arbeiten, haben auch viel Patte.
Das stimmt.
Und leben, vielleicht ziehst du nach Norwegen.
Ja.
Ja. Norwegen ist voller Wikinger. Ich mag Norweger.
Damit kann ich leben. Also norwegische Wikinger dürfen sich gerne bewerben, wenn sie viel Geld haben.
Wenn sie viel Geld
haben. Naja, das ist ja deine Voraussetzung hierfür.
Ja, weil einer von uns muss noch irgend so einen super reichen Sugar Daddy anschleppen. Ja. Und ich finde Sugar Daddys ekelhaft, also musst du.
Ja, aber ich bin leider überhaupt kein Sugar Babe.
Na komm, wir setzen dir so ein paar Hasenöhrchen auf, dann läuft das Ding schon.
Ja.
Ich nenne dich auch, glaube ich, nur noch Sugar Babe.
Mhm.
Das sehe ich schön. So, jetzt hier, 90er.
Wir
kommen da nicht weit bei dem Thema.
Ja, wir schweifen immer wieder ab. 90er auch. Hast du in den 90er schon oder noch Bravo gelesen? Oder überhaupt mal?
Selbstverständlich.
Das ist auch, also ich glaube, die Bravo gibt es gar nicht mehr, aber das ist so ein...
Doch, ja? doch, die gibt's noch.
Echt?
Ja, soweit ich weiß, gibt es die noch.
Okay.
Oder?
Weiß ich nicht.
Oh, ich glaube, die gibt's. Oder gab es die zwischendrin mal nicht und gibt es wieder oder so?
Kann auch sein. Aber auch davon mal abgesehen, so diese ganzen Zeitschriften, die es so gab. Also wenn du Pferdemädchen warst du, glaube ich, hast du die Wendy gekauft und dann... Da hörst du jetzt schon bei mir. Aber ich hatte noch irgendeine andere Zeitschrift, aber ich erinnere mich nicht mehr, wie die hieß. Also, doch, ich hatte noch ganz viele so Tierzeitschriften. Partner, Hund und keine Ahnung, weil ich war ja Tier versessen. Aber so, das ist ja auch total weggefallen mit dem Internet. Solche Sachen, finde ich. Man guckt sich keine Zeitschrift mehr so wirklich an. Und
na, also, das Ding, du siehst halt im Internet natürlich alles. Ich weiß noch, als ich die ersten Bravos hatte, da war ja in der Bravo immer so dieses, wie hieß denn das? War immer ein nacktes Mädchen und ein nackter Junge abgebildet. Und dann ging es um Sexualität, ja klar, auch Dr. Sommer, aber du hast auch immer nackte Menschen gesehen. Mhm. Und das war völlig, am Anfang war das immer noch so, oh, schnell drüber blättern.
Mhm, naja.
Also klar habe ich dann auch zurückgeblättert, so ist ja nicht, aber das war noch so, das war ganz früh, bevor Aufklärung und so, ne? Dann hat man sich den Dr. Sommer-Kram durchgelesen. Ich wurde, glaube ich, von Dr. Sommer hauptsächlich aufgeklärt. Mhm. Das Internet gab es ja noch nicht, also nicht für mich zugänglich zumindest.
Mhm. Ja. Das ist sowieso was. Ich guck gerade, das sind auch Sachen, so Serien, sowohl Kinderserien, aber auch die Serien, die meine Mutter geguckt hat. Also sowas wie Mord ist ihr Hobby.
General Hospital.
Ja, nee, Emergency Room. Oder wir haben immer die Dinos geguckt abends. Kennst du die Dinos noch?
Ja, habe ich nie geguckt, fand ich immer ätzend.
Ja, wir haben die immer geguckt, ich fand die super. Und
ich hab das gehasst. Ich fand die so unästhetisch anzugucken.
ja, manche von denen waren, aber ich fand die irgendwie, das waren super. Und dann Mord ist ihr Hobby, gucke ich ja gerade wieder. Oder Diagnose Mord. So diese ganzen alten, die eher aus den 80er Jahren kommen. So diese ganzen Serien, die so ein bisschen Vorläufer von CSI und diesen ganzen Dingen waren, nur halt nicht auf Aufklärung durch, was machen die hier, Labor und
Profiler
und sowas, ja. Sondern halt noch durch Köpfchen und Fußarbeit. Aber auch so Magnum und, oder hier, wie heißt der, Columbo, sowas hat meine Mutter halt dann immer abends geguckt. Oh, und
Columbo habe ich geliebt.
Ja, und es war nochmal eine andere Sache. Die Sachen waren dann nicht ganz so brutal und gewaltig wie heute. Also nicht, dass ich da jetzt was gegen habe und sag so, oh nein, heute ist alles so gewaltig. Nee, aber es ist ein anderer Vibe eher so. Weil wenn ich jetzt Mord ist ihr Hobby gucke, oh, wow, ist das teilweise schlecht gealtert. So.
Es ist auch alles viel, viel langsamer erzählt gewesen.
Das stimmt.
Und ich weiß noch, meine Mutter hat diese, damals hießen sie auch noch Telenovelas. Also, und die kommen ja ursprünglich auch nicht, also die sind ja ursprünglich, glaube ich, ganz häufig Spanisch gewesen oder so Portugiesisch und so. Da ist es ja heute noch so Telenovelas, ganz viel Drama, immer Drama, Drama, Drama. Und ich weiß, bei uns war es General Hospital, Trapper John M.D. Ich weiß nicht, ob du das, wahrscheinlich, dafür bist du noch, du bist ja 4 Jahre jünger als ich, dafür bist du wahrscheinlich noch einen Schnuff zu jung. Das waren alles so Krankenhausserien.
Ja, das kann ich.
Die liefen... Das ist so, das, ach, ich weiß auch, wie der Vorspann war. Ich weiß auch noch, wie Trapper John M.D. aussah. Ein Engel auf Erden.
Ein Engel auf Erden?
Ein Engel auf Erden.
Oh, meine Mutter hat den geliebt.
Ja, natürlich alle Frauen damals haben die geliebt. Wenn du den heute anguckst, mit dieser 80er Lockenfriese, Fukuhila-mäßig, so, aber denkst du, oh Gott, und alles war so schmalzig. Dann zurück in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob du das.
Sagt mir irgendwas, kennst. Aber ich habe kein Bild vor Augen.
Es war so ein Zeitreisender, der von Al ist so eine, immer in weiß gekleidet, der so einen riesen Klotz in der Hand hatte, der so eine hochtechnologierte Zeitreisen-Zurückschickmaschine sein sollte. Und dann ist er immer in quasi die Geschichten anderer Menschen gesprungen.
Ja, doch, das sagt mir
sowas. Und natürlich MacGyver.
Ganz MacGyver, MacGyver, ja. Und die fliegenden Ärzte.
Nee,
kennst du nicht?
Nee.
Das waren Australien. Da hast du in Australien gespielt und waren The Flying Doctors, also die dann in die kleinen Busstädte von Australien geflogen sind, wenn Onkel Ed unter seinem Lastwagen irgendwie zerquetscht wurde. Und hat das die ganze, ganze Serie gedauert, bis sie da angekommen sind. Onkel Ed die ganze Zeit unter diesem LKW. Und ganz dramatisch, aber sie haben es geschafft. Und dann immer mit dieser, ich weiß nicht, was das für ein Flugzeug war, auf jeden Fall Victor Charlie. Victor Charlie war, glaube ich, die Nummer des Flugzeugs.
Flugkennung?
Ja. Mhm. Und Mike Sierra Foxtrot und Victor Charlie. Das, Mike also, so Sierra
Foxtrot.
Die Dinge, die ich heute noch weiß, So was?
Ja, so Catchphrases, ja. Ne? Wie bei Dings hier, Columbo mit eine Frage hätte ich noch.
Ja, ja, genau. Das ist
ja immer dieses...
Das einem immer wieder einfällt, so.
Hast wahrscheinlich nicht, aber hast du Miami Vice und Chips gesehen?
Nee, ich glaube, das war noch ein bisschen noch vor meiner Zeit.
Ich glaube auch, das war noch mehr so 80er. Mhm. Und Chips waren so zwei Cops auf dem Motorrad.
Ja.
Und das war auch alles gleich. Also irgendwie ja. Die Krankenhausserien waren alle gleich. Ich glaube, das ist aber heute auch noch so. Also mit Ausnahme von Dr. House. Mhm. Aber wenn du dir... Und ich habe es natürlich von vorne bis hinten geguckt, Grey's Anatomy anguckst. Das ist ja nicht auszuhalten. Also Grey's Anatomy ist ja nicht, ich liebe das, aber es ist nicht auszuhalten. Es ist die ganze Zeit, es geht um Probleme, die keiner hätte, wenn sie sich normal miteinander unterhalten würden. Mhm. Und es geht um Krisen, die eigentlich keine sind. Und zwischendrin geht es mal ein bisschen um Medizin. Mhm. Und dann geht's wieder darum, dass Alex nicht richtig reden kann, weil er so ein Mann ist und Männer können ihre Gefühle nicht zeigen. Und dann geht's um die Frau, die sich in einen Halbtoten verliebt. Und dann geht's natürlich immer um Grey, die Hauptdarstellerin, die ich hasse, weil die ganze Zeit diesen leidenden Gesichtsausdruck hat. Und ich hasse es, wenn Hauptfiguren so leiden. Ich hasse ja auch Frodo oder die Biene Maya.
Ja.
Also alles in einer Reihe.
Die Biene Maya?
Die Biene Maya, diese fette Klugscheißerhummel da. Ich hasse die Biene Maya. Also einfach, Willi ist toll, Flip ist toll, aber Biene Maya nervt, dieses Klugscheißerkind.
Ja, aber die mochte ich auch nie. Hast du mal die neue gesehen? Das hasse ich doch mehr.
Nein.
Wenn diese alten Trickfilme, auch Heidi, was ich auch nie geguckt habe, fand ich auch doof, aber wenn die dann neu gemacht werden und du einfach siehst, es hat nicht den gleichen Charme, wenn es mit dem Computer gemacht ist.
Ja, nee. Also ich hab mal Ausschnitte daraus gesehen, aber ich würde es mir nicht angucken. Jetzt habe ich auch tatsächlich nicht mehr das Bedürfnis, mich hinzusetzen, um mir Biene Maya anzugucken. Anders ist das bei der Sendung mit der Maus.
Ja.
Die geht immer. Hallo Spencer geht nicht, mag ich nämlich nicht.
Nee, Hallo Spencer mochte ich auch nicht. Ich fand, wie hießen diese Viecher, die Beach Boys?
Ja, ich glaube ja.
Diese drei Dummen da auf dem und. Nee. Hallo Spencer fand ich immer doof. Leonie Löwenherz. Leonie Löwenherz?
War das dieser Drache?
Nee. Löwenherz? Die Löwen. Die Löwen mit Herz. Nö. Nee?
Nee, sag mir nichts. Nee?
Es war auch so eine Puppe. Und.
Also, der Drache war Poldi.
Poldi, stimmt.
Stimmt.
Ja.
Und ich bin noch Generation Sesamstraße mit den original Sesamstraßenfiguren, bevor die Sesamstraße abgebrannt ist. Und das war ein traumatisches Erlebnis in meinem Leben. Nicht, dass diese Sesamstraße abgebrannt ist, sondern dass alle Figuren hinterher anders aussahen. Weil Samson sah, als ich angefangen habe, Sesamstraße zu gucken, noch ganz anders aus als nach dem Brand. Und das gilt auch für Tiffy, das gilt für Oscar aus der Mülltonne. Danach kam ja auch so, ich glaube, Fienchen, die Schnecke, die kam erst danach dazu und so. Aber und ich habe auch noch die Sesamstraße geguckt, als sie noch das amerikanische Original gezeigt haben mit diesen Promis, die dann auch da waren.
Mhm.
Weißt du, im amerikanischen Sesamstraße kommen ja so Michelle Obama und so. Also jetzt, damals natürlich noch nicht. Und das hatte ich noch gesehen. Da gab es nämlich auch immer noch Bibo. Und Bibo ist einer meiner Lieblingsfiguren.
Gibt's Bibo nicht mehr?
Du guckst das, wenn du nicht weißt, du kennst Bibo nicht.
Was?
Du kennst Bibo nicht, oder was?
Nein, ob es Bibo jetzt nicht mehr gibt.
Ich glaube nicht. Weiß ich nicht, doch wahrscheinlich schon irgendwie.
Aber ich wusste...
Ich war mal im Sesamstraßen-Musical in Hamburg. Echt? Das war ganz schön schlimm, aber da gab es auch
Kann
Bibo.
Kann ich mir irgendwie auch schwierig vorstellen. Aber ich wusste gar nicht, dass die Sesamstraße abgebrannt ist.
Ja, ist sie mal. Also ganz, ganz viele Figuren sind irgendwie, ganze Kostüme, Figuren, wie heißt das hier, Bühnenbilder und so sind abgebrannt.
Mm.
Sehr, sehr, sehr dramatisch.
Mm. Ja, vor allem diese Puppen sind ja auch wirklich bestimmt nicht so einfach nachzubauen und haben ja auch ihren Wert.
Du kannst, du kannst sie vor allen Dingen auch in der Optik natürlich nicht haargenau so nachbauen, weil wenn du so Figuren hast, die einfach jahrelang abgelebt sind, sehen die halt auch so aus, wie so Kuscheltiere, die du, ne, die mehrfach benutzt werden. Und das fand ich, danach war ich immer so ein bisschen, Samson war nicht mehr Samson. Es war nicht, das war nicht mehr mein Samson.
Nee.
Das war ein anderer Samson. Mhm. Das ist bis heute, macht mich das ein bisschen traurig.
Ja. Ja. Nee, das war, wann war denn das? Das war, glaube ich, vielleicht vor meiner Zeit? Weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung.
Ich habe auch gar nicht so viel Sesamstraße geguckt. Tatsächlich.
Nein, ich habe Sesamstraße geguckt, dann kam das DDR-Sandmännchen.
Ja.
Weil das auch das viel bessere Sandmännchen ist als das westdeutsche Sandmännchen, das wirklich ein bisschen gruselig war. Und dann gab es Zähneputzen und dann musste man ins Bett.
Mhm.
Sesamstraße war um 6, Sandmännchen kam um 6:30 und danach ging man schlafen.
Hm.
War ich noch sehr jung natürlich, aber...
Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wann ich als Kind ins Bett gegangen bin. Ich weiß, dass es dann irgendwann die 7:45 gab. Also...
Bei mir auch.
Bis vorher liefen dann noch die Dinos, bis kurz nach 8. Also, oder was anderes. Und dann sollte ich ins Bett gehen. Weil dann fingen ja die Erwachsenenfilme an. Und dann müssen Kinder ins Bett. Und dann habe ich noch im Bad rumgehampelt und... keine Ahnung, mit Radio an und so, da noch rumgetanzt bis wer weiß wie lang. Manchmal kam meine Mutter rein und meinte so, magst du mal Zähne putzen? So, langsam mal ins Bett gehen. Aber das war, ja, und manchmal, dann habe ich ganz still gehalten, hat meine Mutter nichts gesagt, wenn es 7:45 war und dann habe ich ganz still gehalten, als würde sie mich nicht sehen dann und dann hat sie mich einfach weiter gucken lassen. Und ich bin bis heute davon überzeugt, weil ich habe so stillgehalten, dass ich einfach unsichtbar war. Und deswegen wusste sie nicht, dass ich da sitze und hat einfach mich weitergucken lassen. Mindestens bis zur ersten Werbepause.
Sich totstellen, weil man glaubt, dass die Eltern dann nicht mehr merken, dass man da ist.
Ja,
ja, das kenne ich auch. Hat exakt 0-mal funktioniert. Dafür war mein Vater zu streng. Also das
kann
ich. Entweder durfte ich sitzen bleiben bis zur ersten Pause, oder ich musste mich nach hinten verkrümmeln.
Mhm.
Und dann bitte auch leise sein. Mhm. Also das war auch.
Ja, das. Ach, aber irgendwie.
Es war nicht gerade eine Demokratie bei mir zu Hause damals.
Nee, das stimmt. Aber es war auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fühlte sich.
Ich habe gerade ein Video gesehen.
An.
Das passt ganz gut. Passt ganz gut zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, wo, ich glaube Instagram oder was. Nur mit der Frage, weißt du noch, wo du da warst? Und dann sieht man ein Video von 1997. Da war ich 3, 4, 5, 6, 7, gerade 14, 15. Von der, ich glaube, der ersten. War es die erste Members of Mayday? Also die erste große, ganz große Techno-Hardtech-Veranstaltung. Mhm. So sehen auch alle aus. Und ich weiß noch, dass ich mit 15 habe ich angefangen, auf den Kiez zu gehen. Und da muss ich also so 14 gewesen sein, als das erste Mal aufkam, dass ich dachte, ich würde da wahnsinnig gerne mal hin. Und habe mir dann die Leute angeguckt, die da waren. Und die sehen... Also sehen natürlich, klar, heute sehen Menschen, die auf solche Veranstaltungen gehen, häufig anders aus, was die Frisuren angeht.
Mhm.
Aber sonst ist das immer noch so ein bisschen der gleiche Schlag Mensch.
Mhm.
So. Auch so, auch die auf so Raves und so gehen. Sehr sympathisch. Und aber dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ich war damals total neidisch, weil ich einfach noch zu jung war. Du kamst auch nicht rein, wenn du nicht 18 warst. Und ich war noch zu jung. Und die Leute, die dann da waren, waren halt so 20, 30. Und dann dachte ich so, krass, ne? Die sind dann aber jetzt... halt auch 20 Jahre älter als wir.
Mhm.
Und das sind so, wie das wohl ist, weil ich bin immer sehr froh, als ich damals angefangen habe, feiern zu gehen, gab es noch keine Handys. Heißt, also keine, die meisten von uns, ich glaube, da gab es auch noch keine, weiß ich gar nicht, aber so Smartphones gab es noch nicht. Jeder hatte ein Fotoapparat in der Tasche quasi. Ich musste nicht ständig aufpassen, was ich mache.
Mhm.
Weil es hat nicht, also dein Freundeskreis hat sich an die Scheiße erinnert, die du gemacht hast, aber halt nicht dein Handy, weißt du? Und heute kannst du ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dass es quasi Videobeweismaterial davon gibt.
Das ist übrigens auch...
Wie das so für Leute ist, die dann so weiß ich nicht, so retrospektiv auf Woodstock gucken, da gibt es ja Videosachen. Oder jetzt auf die erste Members of May Day oder auf die so irgendwelche Hardtech-Veranstaltungen. Und dann sehen die sich, wie die ja selber 21 sind, rummachen mit irgendeinem random Dude, dem sie sehr wahrscheinlich keinen Kontakt mehr haben.
Wahrscheinlich.
Und denken so, geil, was für eine Zeit.
Mhm. Ja, das war ein bisschen, da war ich noch zu jung, da war ich gerade 11. Das
war auch gar nicht deine Musik, schätze ich mal.
Ja, das auch. Und wir erinnern uns, ich bin eher behütet aufgewachsen. Menschen, die ein bisschen komisch aussehen, und ich, also das sind, ist eigentlich alles, was nicht Stino ist. Also Raver und Gothic und Punk und alles, was, ne, anders ist als Mainstream, war für mich auch suspekt und ein bisschen scary. Gab es auch in meiner Umgebung überhaupt nicht, weil Kleinstadt. Aber ja, deswegen kann ich da, ich hätte dir nicht mehr sagen können, wann die war. Aber was ich gerade sagen wollte, der Grund, dass heute überall Handys sind, ist auch der Grund, warum Jugendliche nicht mehr tanzen in der Öffentlichkeit und frei, so großartig frei tanzen, so wie wir, ne? Man hat dann, wow, tanzen kann man es nicht nennen, rumgezappelt.
Wo bist du denn frei tanzen gegangen?
So, nein, ich meine, im Sinne von frei, ohne dass du im Hinterkopf hast, oh, nicht, dass da irgendwo eine Kamera ist und mich aufnimmt und dann lande ich auf TikTok und weil irgendjemand es lustig findet, wie ich tanze oder sich über mich lustig macht oder wie auch immer. Und das gab's nicht. Du warst unbeobachteter, dementsprechend hast du dich auch verhalten in deinem Bewegungsdrang.
In deinem Habitat. Ja, also ich war ja wirklich auch wirklich sehr viel weg und habe sehr viele Eskapaden sowohl miterlebt als auch begangen. Sagen wir, wie es ist. So, ich habe schon Mann. So, und eine freundlich formuliert, eine bewegte Vergangenheit und Jugend. Und ich bin maßlos froh, dass es keine Bilder davon gibt, keine Videos. Und gerade wenn du später irgendwann mal in der Öffentlichkeit stehst, was ja auch nicht geplant war, willst du das noch viel weniger? Aber es ist auch so, also und auch, es war schon freier.
Ja.
Es war auch noch einfach eine andere Zeit. Ich weiß zum Beispiel, dass als ich angefangen habe, auf den Kiez zu gehen, guck mal, ich war 15, das heißt, ich bin 82 geboren, ja, 97, 98, so, in 97 muss das gewesen sein, das war echt lange her ist. Und ich weiß, dass wenn wir dann, anfangs bin ich immer alleine weggegangen, später hatte ich einen Freundeskreis, mit dem ich weggegangen bin, wir haben noch so Sachen gemacht, war völlig normal und heute, glaube ich, undenkbar. Wir haben unseren eigenen Alk mitgebracht, ist ja klar. Also es war ja immer so, wir haben ja härter vorgeglüht, als andere Party machen, dann bist du auf den Kiez gegangen. Grüße gehen raus an alle Hamburger, die schon länger hier wohnen als 10 Jahre. Damals gab es die Esso-Tankstelle noch auf dem Kiez. Das Ding ist eine Institution gewesen. Mhm. So. Gibt's jetzt leider nicht mehr. Aber die hatte halt 24/7 auf. Mhm. Immer. Und man ist immer auf dem Kiez gefahren. Das allererste, was du gemacht hast, ist immer, wenn du feiern gehst auf dem Kiez, dein erster Abstecher, Esso-Tankstelle. Weil Nachschub. Mhm. Wahlweise irgendwas zu essen oder halt Alkohol. Und dann ging's halt weiter in alle Himmelsrichtungen, wo immer du hin wolltest, in welchen Club. So. Und ich dachte jetzt gerade die Technik abgebrochen, ne? Und jetzt hab ich meinen Faden verloren.
Esso-Tankstelle, Nachschub und dann in alle Himmelsrichtungen und dann hast du deinen Alkohol in die Clubs geschmuggelt.
Nein, genau das wollte ich sagen. Haben wir eben nicht.
Ach so.
Haben wir eben nicht, sondern man hat, wir haben den Alkohol, wir haben auch Alkohol mitgenommen ganz viel, weil wir waren jung und broke. Mhm. Also hat man natürlich günstigen Alkohol gekauft und dann schön die 1,5 Liter Wasserflaschen, weg mit dem Wasser, schön eine Flasche Wodka rein und was dann noch an Luft drin war, war mit Orangensaft aufgefüllt. Die ekelhafteste Mische, die man sich vorstellen kann, ist eine Flasche Wodka mit so einem Hauch Orangensaft drin. Der billigste Wodka, den es gibt, ne? Irgendwie, also wirklich so Schädelbräu, du hast 100%ig am nächsten Tag Kopfschmerzen gehabt. Dann hat man das mitgenommen, aber die war ja meistens nicht leer bis zum Club. Außerdem hatte ja auch jeder eine.
Mhm.
Weißt du, also wir waren zu fünft. Du trinkst jetzt keine 5 Flaschen Wodka. Also neben dem Club gab es ja irgendwo immer ein Gebüsch.
Mhm.
Da hat man das dann reingelegt und ging dann halt rein zum Feiern, kam wieder raus zum Trinken, weil die Getränke im Club haben wir uns nicht leisten können. Und da war es völlig normal, dass man in dieses Gebüsch greift, man schraubt es auf und man trinkt. Und das haben wir immer gemacht, also über Jahre. Und jetzt in der Retrospektive denke ich, heute würde ich das nicht mehr machen.
Nee.
Weil ich denke so, nee. Ich glaube, das war vom, also ich glaube, mein Immunsystem war damals auch
ein anderes.
Überrascht, ja. was es alles selber schafft. So. aber das war, also sowas hast du ja nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, ich glaube nicht, aber es gibt ja sowieso irgendwie so Statistiken, dass Jugendliche nicht mehr so richtig weggehen und eher zu Hause sind und so. Und ehrlich gesagt, da ist bestimmt im Sicherheitsaspekt alles ganz, ganz toll und so weiter und so fort. Aber ich fand's ganz geil.
Mm.
Klar, es passierte auch viel Scheiße. Jetzt ist natürlich auch der Kiez in Hamburg, brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Das ist nicht irgendeine Einbahnstraße in einer Kleinstadt, wo es irgendwie ganz nett behütet ist und da gibt's ein Café. Das ist der Kiez.
Mm.
Und natürlich gibt's da Gewalt und natürlich ist das da manchmal auch gefährlich. Aber im Regelfall nicht, wenn du weißt, wie du dich auf dem Kiez bewegst. Das ist das eine. Mir ist so im Gewaltsinn auf dem Kiez nie was passiert, über all die Jahre nicht. Aber ich habe unglaublich viel erlebt.
Mhm.
Ich habe richtig, richtig, richtig viel erlebt. Und das hat auch sehr zu meiner Charakterbildung beigetragen und sehr auch zu der Frage, wie ich die Welt sehe und was es für andere Menschen gibt, andere Lebensentwürfe gibt. Wie sieht das Rotlichtmilieu aus? Wie sieht es eigentlich aus am anderen Ende der Gesellschaft?
Mhm.
So. Also nicht nur Rotlicht, sondern auch wirklich so, wenn es so in die kriminelle Richtung geht, so, was sind das für Menschen? Und du begegnest wirklich Menschen, wo du denkst, so, alter Vater, ey. Und dann bin ich nach Hause gegangen, morgens um 6, morgens um 7, morgens um 8 und das war immer Twilight Zone, ne? Tür aufschließen, nach Hause kommen, das war immer so wie von Warp 5 auf Schrittgeschwindigkeit in 0,3 Sekunden. Und dann war ich zu Hause, da habe ich im Türrahmen gelehnt, meine Mutter voll gelallt, dass ich eigentlich keinen Alkohol getrunken habe. Da habe ich mich hingelegt und musste 2 Stunden später wieder aufstehen, weil mein Vater darauf bestanden hat, dass wir am Wochenende morgens um 9 frühstücken. Dann habe ich die ganze Zeit versucht, mir nicht in den eigenen Mund zu kotzen, habe noch ein paar Stunden geschlafen und nächsten Tag bin ich wieder aufgestanden, habe wieder Party gemacht.
Aha.
Und ehrlich gesagt, ja, das war natürlich auch hart, aber es war richtig gut. Also ich erinnere mich an ein paar Dinge in meiner Jugend aus genau diesen Gründen richtig, richtig gerne und richtig dolle, weil es so viele Spitzen hatte. Also nach oben und nach unten.
Mhm.
Es war immer, ich glaube, es ist aber auch mein Leben. Mein Leben ist immer entweder, also es ist immer links der Überholspur. Oder ist es so, weiß ich auch nicht.
Mhm.
Also Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, keine Farben dazwischen. Und so war das damals schon. Und ich fand das, ich habe mich sehr am Leben gefühlt. Und die Vorstellung, meine Jugend damit zu verbringen, zu Hause zu sitzen, in einem Café einen Matcha Latte zu trinken und vielleicht mal ganz heimlich eine Vape zu rauchen, ja, weiß ich nicht. Ich will das auch nicht, ich kann das natürlich auch nicht beurteilen. Ich bin jetzt ein alter Sack, also im Vergleich zu damals. Aber ich fand meine Randale-Jugend schon gut. Ich war ja mal, zum Beispiel, ich war ja mal Hausbesetzer.
Was?
Ich war für einen Tag.
Hast du mir noch nie erzählt.
Fand ich nämlich scheiße. Und zwar in Hamburg. Hamburg.
Das ist auch der einzige Grund, warum du es nicht mehr bist.
Ja, wahrscheinlich. Also Hamburg, ich war nie Punk, muss man sagen. Ich habe mal überlegt, ob das was für mich wäre. Fun Fact, ist es nicht. Aber Hamburg, Hafenstraßenkrankenhaus, wird dir wahrscheinlich nichts sagen.
Nee.
Ist ein Krankenhaus gewesen in Achtung der Hafenstraße. Das wurde dicht gemacht und danach wurde es besetzt. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt hier sowas von einer, das fand ich ja so cool.
Mhm.
Ich werde jetzt Hausbesetzer. Und dann hat mich eine, die da auch gewohnt hat, also die war Hausbesetzerin, mitgenommen. Und dann habe ich da einen Tag in diesem Haus rumgehangen und eine Nacht und fand das so kacke, dass ich nachts, also so gegen, weiß ich nicht, 1 Uhr nachts aufgestanden bin, von der Hafenstraße irgendwie zu Fuß zum Kiez gedengelt, noch ein bisschen Party gemacht habe, bin nach Hause gegangen. Meine Hausbesetzerkarriere hielt keine 24 Stunden an. Ich fand alles daran scheiße. Es war kalt, die Leute waren nicht komisch. Es war irgendwie, weiß ich, aber auch irgendwie, auch da wieder, auch irgendwie geil.
Ja, aber sowas kenne ich auch. So. Es kenne ich auch so Dinge, die man einfach macht, weil, ach, warum nicht? Ich bin zum Beispiel mit meiner damaligen Mädelstruppe mal in eine alte Fabrik eingebrochen. Die war, es war so ein, ich weiß gar nicht, was das ursprünglich war. Jetzt nicht so ein riesiges Teil, sondern einfach so eine alte Fabrik. Und wir sind dann eigentlich nur in der Gegend so rumgestromert, ne? Haben irgendwie, waren unterwegs und sind da vorbei. Und dann dachten wir, wäre ja cool, mal reinzugucken, was das ist. Und dann sind wir tatsächlich durch ein Kellerfenster. Übrigens, das war scheinbar in einer Zeit, wo ich dachte, in ein dunkles Kellerfenster ohne Licht einzusteigen eine gute Idee wäre. Im Leben würde ich das heute nicht mehr machen. Dafür bin ich viel zu schisser und habe zu viele Horrorfilme gesehen. Ich weiß, was da passiert in solchen, Kellern. Aber in diesem Fall ist zum Glück nichts passiert und wir sind dann da alle, bis auf eine, die hat sich nicht getraut, reingestiegen und sind dann da irgendwie hoch auf die erste Etage und es war einfach nur, da war auch nichts, es war komplett leer, wir sind dann so ein bisschen rum, haben eine Tür versucht aufzumachen, die zugeschlossen war, okay, dann lag da irgendwelches altes Gerümpel, dann sind wir noch ein Stück höher, haben wir da so eine Luke aufgemacht, die hoch in zu zwei Silos führte, da sind wir aber nicht raus, weil da waren wir dann doch zu Schisser für und dachten, ah, nicht, dass das einbricht. Und haben dann noch die Freundin von da oben runtergerufen, die dann aber plötzlich weg war. Und weil die zu sehr Angst hatte. Und dann sind wir wieder durch irgendeine Seitentür raus. Und es war total unspektakulär, wenn man das so erzählt. Aber als wir da waren, war das, wir haben uns so verwegen gefühlt. Und ich muss sagen,
wir sind in eine Fabrik eingebrochen, ja, in der niemand war.
Ja, genau. Ne? Und es war auch, dann haben wir, ein andermal waren wir noch bei irgendwie, da sind auch so ein, einfach so eine Treppe hoch von einem Haus, ich weiß gar nicht, ob das auch leer stand. Und standen dann plötzlich in der Wohnung von jemandem. Wir sind einfach durch eine Tür gegangen, sah eher aus, als wäre es so eine Bürotür. Standen da drin und aber auch so eine total runtergekommene Wohnung, so eher so eine Besetzerwohnung, ne, wo dann auch die Matratze auf dem Boden lag und irgendwie verschimmeltes Toastbrot in irgendwie in einer Nische, in einer Kochnische. Und dann hing da so ein schwarzer, fälliger Mantel. Und die eine Freundin meinte, ey, das ist hier, hier wohnt irgend so ein stadtbekannter, ja, Betrunkener, sag ich mal, der immer irgendwie.
Oh, der eine Gambler.
Ja, aber der, du kannst, in so Kleinstädten hast du immer so Leute, das ist immer der ist immer betrunken, der pöbelt auf der Straße, der läuft immer gleich rum, ne? Den kennt jeder so. Und sie meinte, ja, der wohnt hier. Und wir so, okay, vielleicht sollten wir gehen. Weil wie komisch das auch ist, plötzlich, stell dir mal vor, der kommt nach Hause und da stehen irgendwie vier Mädchen in deiner Wohnung und. Und gucken an sich um, wie du lebst. So. Es war auch so, okay, das war irgendwie wild, wenn ich so drüber nachdenke. Und ein bisschen creepy. Ja, aber es ist dann.
Deine Kleinstadtabenteuer klingen alle so ein bisschen wie so eine TKKG-Folge.
Ja, wahrscheinlich ist das auch so. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass deine Kiez-Abenteuer ein bisschen anderes Kaliber hatten.
Ich stand noch nie ungefragt in der Wohnung vom stadtbekannten Alkoholiker. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich stand schon in wirklich merkwürdigen Wohnungen und wusste manchmal auch nicht so ganz, wie ich da hingekommen bin.
Warum hängt überall Brot? Nee. Aber
und warum hängt überall Brot? Ja, nee. Das, nee, aber es war schon auch eine gute Zeit. Also das muss man sagen. Also egal, wie die Zeit drumherum war, so zu Hause schwierig. Schule ist mir ja nie schwer gefallen, deswegen war das für mich egal. Schule hat auch für mich nicht stattgefunden. Also ich war halt immer da, manchmal sogar pünktlich. Ich hatte immer gute Noten. Ich hatte nichts auszustehen in der Schule. Aber so außerhalb der Schule und außerhalb von zu Hause fand halt mein komplettes Leben statt. Und das war schon abgefahren. Ich hatte damals auch einen großen Bekanntenkreis, kleiner Freundeskreis, war schon immer das Thema, kleiner Freundeskreis, großer Bekanntenkreis. Ich hatte nie so dieses, was so viele haben, wo ich manchmal denke, das wäre vielleicht ganz cool. Haben wir beide ja auch nicht, aber auch nicht zusammen. So eine Mädchenklicke. Also, ich sehe manchmal so Videos, vor allen Dingen von Amerikanern, die dann so, das sind dann so 8 Frauen, die sind alle beste Freundinnen und dann machen so diese Cookout-Partys oder dann bringt dann halt jeder in den Farben des Regenbogens ein Charcuterie-Board mit oder jeder kocht und so. Wo ich manchmal denke, irgendwie geil, das finde ich toll, das würde ich auch gerne machen. Das ist, wir sind halt die Mädchengruppe, die dann halt, machen wir halt, wir machen trotzdem 11 Charcuterie-Boards,
Ja,
weil wir
das halt die
verfressene
Fresse
kleine Schnecken sind.
sind.
So, das hatte ich nie, aber immer die gleiche Truppe, mit der ich losgezogen bin. Also zwei unterschiedliche Truppen. Im Laufe der Jahre hat sich das so ge gewandelt, weil das eine waren mit Schulkollegen mit bei, irgendwann war ich raus aus der Schule, Abi fertig, dann waren es halt auch vorher, aber vorher auch schon andere Leute so. Aber das war irgendwie schon geil. So, man hat sich immer notfalls spätestens im Club getroffen, irgendwann. Und das ist ja auch das Schöne, das habe ich so gemocht. Und das ist auch ein Gefühl, das ich vorher nie hatte, weil ich nie das Gefühl hatte von Anschluss. Ich habe das erst bekommen, als ich in dieses Kiez-Milieu so abgetaucht bin. Irgendwann, ich hatte so meine Stammläden und in den Stammläden war ich halt immer so. Und irgendwann kennst du die Leute und dann kennst du irgendwann den Barkeeper, also den Türsteher und den Barkeeper und die Frau in der Garderobe. Ich war wahnsinnig gut befreundet mit der Frau an der Garderobe und ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich war rotzevoll den einen Tag, also das eine Wochenende scheinbar, und kam das nächste Wochenende wieder und sie erinnerte sich an mich und war so ganz herzlich und alles war ganz toll. Und sie war, also als hätte ich dir einen Heiratsantrag gemacht. Ab dem Tag musste ich für Jahre nie wieder was bezahlen für meine Garderobe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.
Du hast stammst
So.
wahrscheinlich einfach nur sturzbesoffen da, hast sie angelächelt und sie hat dir ihr Herz ausgeschüttet, ihre Lebensgeschichte erzählt und du hast ihr einfach nur zugehört, gelächelt, genickt und ihr war
Also alles wie
plötzlich
immer, meinst
Beste.
du?
Ja, alles wie immer. So wie du es immer tust. Und hast dabei,
Wahrscheinlich.
kannst dich an nichts mehr erinnern, weil du so betrunken warst.
Weißt du, wahrscheinlich auch so egal war.
Ja.
Aber ja, ich weiß es nicht so. Aber dann, weißt du, dann triffst du den wieder. Ich hatte irgendwann dann auch eine Affäre mit dem DJ.
Na
So, das.
klar.
Na klar. Ja, ich fand, das war aber auch noch die Zeit, ich fand ihn gar nicht so sexy. Ich fand einfach cool, dass das der DJ meines Stammladens
Ja,
war.
das ist der einzige Grund, glaube ich, warum
Das
Leute
war
hinter
wirklich,
DJs her sind.
der war auch echt richtig schlecht im Bett und so. Also richtig schlecht, einfach richtig, richtig schlecht. So, du denkst, oh Gott, Alter, alles an dir ist Arbeit, hör mal. Nee, aber es war halt cool, weil ich bin halt bis morgens geblieben und dann hat mich halt der DJ mitgenommen. Und dachte ich so, es ist irgendwie toll, bis mir dann aufgefallen ist, oh wow, ist der langweilig. Und oh Gott, ich möchte auch, na lassen das mal lassen. Aber das ist die Geschichte erzähle ich irgendwann mal im Podcast. Die ist auch anders wild. Die ist auch anders wild. Weil mit denen hatte ich zweimal was, weil er zwischendrin vergessen hat, dass es mich gibt. Also ich war viele Jahre auf dem Kiez, dann war ich eine ganze Zeit lang nicht mehr auf dem Kiez, weil ich dann so, ich wurde ja so stark übergewichtig und so. Und dann war ich nicht mehr, ging gar nicht mehr. Und dann habe ich wieder sehr viel abgenommen und dann habe ich wieder angefangen, auf den Kiez zu gehen. Das war wieder mein Breaking Free-Ding. So, und dann bin ich wieder auf den Kiez gegangen, wieder alleine weg. Und dann hat er mich wieder, und er hatte, kein Witz, der hatte zwischendrin einen Unfall und ist auf dem Kopf gelandet und kann sich an vieles nicht mehr erinnern, unter anderem nicht an mich. Und ja, und dann ging das halbwegs von vorne los. Aber ich konnte mich an ihn erinnern, deswegen ging es nicht sehr weit. Aber das ist auch nicht. Solche Geschichten habe ich, wie du weißt, aber auch, ich habe dir ganz viel schon erzählt, tausende parat. Und ich liebe das. Das war das auch mit das Beste, weil das war ja auch noch so die Zeit, da sind wir wieder bei den 90ern. 90ern, in dem Fall war es schon 90er, 2000, also in die Richtung. Wo du bist ja trotzdem nach Hause gegangen und jemand anderes hat die Miete gezahlt und meine Eltern haben eingekauft, auch wenn ich dann Tüten tragen musste und das gehabt habe und ich musste natürlich im Haushalt mithelfen, auch wenn ich keinen Bock hatte, aber eigentlich waren das ja keine Probleme. Heute, wenn ich trinken möchte, sage ich dir Bescheid, hey, wie sieht's aus? Berliner Luft, du und ich. Und dann ist man so, ja, aber wenn dann freitags gerne auch Daydrinking, damit wir dann montags wieder fit sind. Und nach zwei Berliner Luft ist jetzt mittlerweile auch Schluss. Es gab Ponyhof und Mittelfinger Folgen, Frau. Da hast du dir mit Wein einen reingelötet. Ich mir auch. Aber dir hört man das eher an. Und heute? Heute trinke ich trinke hier gerade Elektrolyte. Mm. Ich finde, wir sind tief gesunken.
Ja, es ist wirklich das Alter. Wir sind alt geworden. Wir sind während der Zeit. Vielleicht kann man das sogar hören. Während der Zeit bei Ponyhof und Mittelfinger, solange es den Podcast schon gibt, scheinbar echt gealtert. Vorher waren wir so richtige Partyschweine und jetzt ist so, hast du deine Elektrolyte getrunken? Und ich muss noch mein Magnesium nehmen.
Es ist ja auch gut, es ist besser für den Körper. Jetzt ist noch ja, so, wir arbeiten noch beide auch viel. Mein Job ist auch körperlich sehr anstrengend. Ja. Aber so diese Partyschweinerei fehlt mir schon ein bisschen. Mhm. Ich habe dir ja auch angedroht, wenn er aber noch ein bisschen was vor mir so irgendwie die nächsten 1,5 Jahre auch so mit der Hüfte struggle ich ja so und hoffe, dass das besser wird, dass ich das machen lassen kann und so weiter. Aber wenn da wieder alles gut ist, ich brauche eine Kiez-Revival-Zeit.
Und du hast mir schon, wir uns kennen, eine Kiez-Tour versprochen.
Ja, aber die 2 Male, wo ich versucht habe, mit dir auf den Kiez zu gehen, wurde es scheiße, weil immer wenn wir irgendwo hingehen und du bist dabei, wird es scheiße. Das ist nämlich das Problem. Und ja, das liegt an dir.
Ich weiß doch auch nicht, was ist das mein Vibe?
Ich verspreche auch, ich werde zumindest, solange sollte es den Wikinger dann noch geben, was ich mal hoffe, dann werde ich auch nichts mit dem DJ anfangen.
Okay.
Dann kannst du was mit dem DJ anfangen, falls er da noch
ist.
Ja,
okay, dann opfere ich mich.
Das ist auch ein echtes Opfer, glaube ich.
Ja, aber das wird dann nichts mit dem reichen Typen, ne?
Ja, stimmt.
Ich glaube, also wir müssen Prioritäten setzen. Also.
Ich habe mir auch das DJ-Sein anders vorgestellt, weil dessen DJ-Dasein in meinem Stammschuppen bestand halt hauptsächlich darin, dass der eine vorgefertigte Spotify-Playlist abgefeuert hat.
Natürlich.
Zwischendrin konnte man Wünsche reinreichen, die er nie verstanden hat, weil es so laut, ich meine, es war ein Metal-Schuppen, es war bumslaut und und er hat es nie verstanden und irgendwann hat er dann halt, du hast dir irgendwas gewünscht, dann hat er eigentlich im Grunde immer was von Rammstein gespielt, weil in 90% der Fälle haben sich Menschen was von Rammstein gewünscht, hat er das einfach gespielt. So. Ansonsten saß er da und hat geguckt und alkoholfreies Hefeweizen getrunken. Und ich dachte immer so, also die DJs, die ich sonst so mag, auch heute noch, so große DJs, ne? Eher so in Richtung Techno und sowas, die sind schon ein bisschen mehr am Ackern. Also ein bisschen mehr als Spotify-Playlist abspielen. Aber das war sein Job.
Ja. Das Ding war, dadurch, dass ich ja in einer Kleinstadt aufgewachsen bin, es gab da eine Disco. Die war aber so weit draußen, dass wir da nicht hinkamen, ohne dass uns jemand hingefahren hat. Und es hat uns immer nie jemand hingefahren. Wir konnten halt so nicht mal hinsneaken. Wir hatten halt kein Auto. Und dann war die Clique, wir waren 5 Mädels und wir waren keine Party-Draußen-Mädels, so. Also.
Party-Animals.
Ja, dann saßen wir irgendwann, als wir dann trinken durften, in so einer Weinstube. Und haben da immer Wein getrunken.
Anders wild.
Anders, es ist auch.
Also gar nicht wild, aber.
Nee, gar wild. Nicht. Wild ist gar nicht. Und dann hat man überlegt, hat man noch genug Geld für Käsewürfel und eine Brezel? So, das war aber so.
Ja. Habt ihr die von zu Hause mitgebracht und im Gebüsch versteckt, damit ihr draußen mal kurz reinbeißen könnt?
Das hätten wir nicht getraut. Okay. Auf die Idee sind wir nicht mal gekommen. Das ist es ja auch. Man hätte ja super locker von zu Hause was mitbringen können. So gerade Käsewürfel, ne? Aber wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Das Gute daran war, die hatten Toiletten. Da konnte man, saubere Toiletten, da konnte man immer gut schnell wieder den Wein loswerden.
Oft ich in einem Park ins Gebüsch gepinkelt habe. Es gehörte nämlich auch dazu, dass wir uns, wir sind noch Generationen auf einer Parkbank treffen. Und dann hat man sie auf der Parkbank getroffen, irgendjemand hat dann irgendwie Musik mitgebracht. Oder Freunde von mir waren gut in Gitarre spielen, haben eine Gitarre mitgebracht. Also so, die Fraktion noch.
Kamen die dann noch mit auf den Kiez?
Die Gitarre nicht. Wir sind dann einfach alle zusammen zu dem gestratzt, die Gitarre da gelassen, dann ging es auf den Kiez. Nee, aber meistens ist auch auf der Parkbank treffen, ist ein auf der Parkbank bleiben. Entweder Kiez oder Parkbank. Und dann im Sommer war es ganz häufig, wenn man keinen Bock hatte auf Kiez, weil auch der Kiez hat ja Regeln. Es gibt ja Tage, an denen bringt es überhaupt nichts hinzugehen. Und Freitage machen mehr Spaß als Samstage und so weiter und so fort. Und dann, wenn es warm draußen war, gerne mal irgendwo in einem Park, auf einer Bank, ein paar Leute, chillig irgendwie oder auf der Wiese, hier Stadtpark oder was, chillig was getrunken, unterhalten, ein bisschen was gegessen und da musstest du halt irgendwann mal Pipi. Für mich heute undenkbar. Mhm. Es ist für mich heute undenkbar. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Also doch, ich weiß es. Ich bin ins Gebüsch gegangen, habe mich da hingehockt und dahin gepullert. Damals konnte ich mich ja auch noch hinhocken. Da war ich noch, da knirscht ja auch noch nicht alles im Gebälk, ey. Und heute, ich muss so häufig pinkeln, Frau. Ich würde, dann können wir uns ja gleich im Gebüsch treffen. Weißt du, lass es mit runtergelassener Hose im Gebüsch treffen. Gut, ich habe auch sehr viele Menschen mit runtergelassener Hose im Gebüsch angetroffen, muss man sagen, unfreiwilligerweise. Aber das waren auch Zeiten. Es waren gute Zeiten und aber auch ganz schön schlimme. Aber da ging das noch. Heute undenkbar. Wann kann ich wo aufs Klo gehen, ist tatsächlich Teil meiner Tagesplanung, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin.
Also
so, oder wo kann ich mich zwischendrin mal hinsetzen oder so? Ich werde nämlich alt.
Ja, zwischendurch hinsetzen, ne? So viel zu den 90ern. Also ich fand, nein, aber ich fand das. Also bei dir sind die 90er und die frühen 2000er noch schon sehr, sehr jugendlich. Ich war in den 90ern total Kind noch. Also da war noch nicht viel los mit mir. Da hatte ich nicht mal Freunde. Nein, ich meine so eine Freundesgruppe, mit der man rumziehen kann. Und von daher ist das, sind unsere Erfahrungen da ein bisschen anders, aber meine
Erinnerungen. Die 4 Jahre machen halt einen Unterschied.
Ja, 4 Jahre machen jetzt nicht mehr so viel Unterschied, aber damals.
Ja, 4 Jahre machen zu der Zeit schon einen Unterschied. Und Großstadt versus Kleinstadt.
Ja.
Und du bist ein total ängstlicher Typ und ich nicht. Das macht natürlich auch komplett. Und wir haben
damals hatte ich aber, ja, aber damals hatte ich nicht so viel Angst.
Glaubst du, wenn du in Hamburg aufgewachsen wärst, mit ähnlichem Background wie meiner, wärst du so eine Kiezmaus gewesen mit 15?
Ja. Wenn ich mit Leuten, die auch mitgehen, da umgeben gewesen wäre, ja. In Hamburg ist das, glaube ich, normal, auf den Kiez zu gehen. Als Teenager, oder? Das ist so.
Ja, nee, kommt drauf an, wo du wohnst in Hamburg und ob du mehr so der Kiez-Typ bist oder mehr so der Schanze-Typ und so.
Ach, ja, okay, aber ja, gut, Kiez oder Schanze. Aber mein Freundeskreis war damals auch nicht. Das waren alles Mädchen, bis auf eine mit ängstlichen Eltern oder mit strengen Eltern. Die durften nichts und haben sich dann auch nichts getraut. So, von daher war da auch nicht viel mit weggehen. Aber wenn ich in Hamburg gewesen wäre, glaube ich, wäre das anders. Dann hätten wir uns wahrscheinlich getroffen und gehasst auf dem Kiez.
Das glaube ich auch übrigens. Nee. Ich glaube nicht, dass wir uns gemocht hätten.
Nee.
Ich mag dich ja jetzt nicht mal.
Ja, eben. Wir halten es gerade so aus für den Podcast.
Ja, gerade so. weil wir damit Milliarden scheppen.
Ja.
Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, wir hätten. Nee, wir hätten uns nicht, das wäre nicht, hätte nicht funktioniert. Mm-mm. Dafür. Ich war auch viel zu kaputt, muss man auch sagen. Und es war auch alles viel zu krass. Also es war ja auch nicht nur, man geht halt mal auf den Kiez und hat ein bisschen Spaß, sondern das war ja schon alles sehr, das war schon sehr intensiv in vielerlei Hinsicht. Ja. Aber du willst, wie lange lebst du jetzt in Hamburg? 10 Jahre?
15.
15 Jahre. Deine Gelegenheiten waren ja mannigfaltig. Wann geht deine alleine auf dem Kiez Gehzeit los?
Alleine auf dem Kiez habe ich keinen Bock. Nee, also alleine auf dem Kiez, ich war ein paar Mal, bevor wir uns kennengelernt haben, auf dem Kiez mit einer Freundin und war auch mal irgendwie von einer Weihnachtsfeier, die dann auf dem Kiez geschwappt ist mit dem harten Kern. Feiern, das war auch ganz cool. Aber alleine hätte ich keinen Bock zu. Also, Dann
ich glaube, es kommt auch.
Weiß ich nicht. Das finde ich. Fände ich komisch. Erstmal wüsste ich nicht, wo ich hingehen sollte. Gut, dann müsste ich dich fragen. Aber dann. Nee. Was soll ich da alleine?
Ich mag das ja ganz gerne. Also erstmal lernt man sowieso schnell viele Leute kennen.
Ich nicht.
Und dann, ja, mein Fehler, stimmt. Du definitiv nicht. Und das klingt immer so, als wäre das so ein Bashing. Ist es nicht. Nee. Du lernst definitiv, kann ich meine Hand für ins Feuer legen? Stimmt, du lernst keine Leute kennen. Aber manche Leute lernen Leute kennen. Mhm. Und ansonsten, aber es stimmt schon, ich bin dir da natürlich was voraus, weil ich weiß, in welche Läden ich halt gehe.
Ja.
So, oder, weil du kannst ja so und so auf dem Kiez feiern.
Mhm.
Es gibt ja auch ganz viele Leute, die haben völlig andere Erfahrungen auf dem Kiez gemacht, natürlich. Also wenn du diese ganzen R&B-Schuppen irgendwie abklapperst, ist deine Erfahrung eine andere. Wenn du nur zum Bier trinken dahin gehst, wenn du im Puff gehst, sowieso schon mal anders. Mhm. Aber so, da ist natürlich, mein Gott, ja, viel dabei. Ja, wir machen das noch. Wir müssen das noch machen, ja. damit du dann wenigstens, du musst ja diesen Teil von Hamburg mal sehen.
Also. Ja, und es wäre mal, du erzählst halt immer von irgendwelchen Schuppen und da, ich meine im HC, da waren wir ja schon zusammen, das fand ich jetzt so, nun ja, atemlos.
Das war scheiße. Das war wirklich richtig kacke. Also beim zweiten Mal ging es, glaube ich, ne? Da war ja sogar...
Nee, beim ersten Mal war es besser, beim zweiten Mal war dann atemlos. Okay.
Aber ich liebe das HC. Grüße gehen raus ans Headcrush.
Also ja.
Da auch in den Kaiserkeller und so, Grünspan und die ganzen Läden. Doch.
Ja, die musst du mir halt nochmal zeigen. Weil du erzählst immer davon und das ist toll und aber...
Ja, ich versuch's, aber dann sind die 100%ig leer. Oder es ist gerade ein Pinnebergischer Junggesellenabschied, hat das Ding exklusiv gebucht und wir hören die ganze Zeit Schlager.
Ja.
Ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich schlimm, aber ich freue mich drauf. Hier die Regel, völlig egal, was passiert. Keiner geht nach Hause, bevor die Sonne aufgeht. Man macht noch einen Abstecher über Hessburger und geht dann nach Hause.
Ja.
So, ansonsten ist mir alles egal.
Ja, ja. Finde ich gut. Wir können auch gerne noch mal auf den Fischmarkt gehen.
Ja.
Nee, da hast du wahrscheinlich keinen Bock drauf, ne?
Oh, überhaupt nicht. Das möchte der Wikinger ja auch. Der kommt ja auch nicht aus Hamburg ursprünglich. Und,
Nehmt ihr mich mit?
Es gibt so... Ja, klar, aber wir machen das auch irgendwann, aber das ist so, klar, nehmen wir dich mit, das ist ja, und my friend Steve. Aber es gibt so ein paar Touristensachen, also der Fischmarkt ist toll und ist auch, kann man, also was heißt toll, der ist natürlich, wenn man ihn noch nie gesehen hat und nicht von hier ist, kann man das mal machen, dann hat man das Gefühl, man hat auch jetzt alles von Hamburg gesehen, hast du nicht. Aber, ja, okay, ja, wir machen das mal. Aber es ist halt, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf.
Vor allem,
du musst richtig früh aufstehen, damit dich Leute anbrüllen, damit du den ganzen anderen Touristen in aller Herrgottsfrühe mal dir Fisch kaufst, den du nicht haben willst. Nee.
Und Pflanzen.
Ja, und Pflanzen, und, ja, die musst du
und,
nach Hause
schicken. Einmal voller Käse, der in einem Monat abläuft.
Ja, und Kekse.
Kekse.
Und Obst. Du kannst ganz viel Obst. Das ist ganz geil.
Ja. Wir müssen da mit Bargeld hingehen.
Warum?
Nehmt ihr mittlerweile auch Karte?
Mit Sicherheit.
Ah, okay.
Also weiß ich nicht, aber wir müssen da mit Bargeld hingehen. Ich dachte, wir müssen da mit einem Bollerwagen hingehen.
Ja, das auch.
Weil irgendeiner auch. Von uns ja muss ja die ganzen Pflanzen zurückschleppen.
Ja gut, das kann der Wikinger machen.
Ja, genau, alle.
Ja.
Die 200 Pflanzen, die wir dann da kaufen oder was. Ich glaube, der wird sich auch bedanken. Ja. Machen wir mal. Ist nicht, reiß ich mich nicht drum, aber machen wir mal.
Ja, vor allem, ich finde das so lustig, dass er dahin möchte, weil er ist ja jetzt auch nicht so der viele Menschen. Aber
ich glaube, das ist so, es ist ja schon auch eine Attraktion. Also der Fischmarkt ist ja, das ist ja auch ein richtiger Markt. Das ist ja jetzt auch kein, das ist nicht nur so eine Touristenfalle.
Mhm.
So, das ist ja schon, hat ja auch schon viel mit Hamburg zu tun und es ist ja auch irgendwie Tradition und so weiter und so fort. Aber das Ding ist natürlich wie bei allen anderen Sachen, wie dem Michel zum Beispiel. Das habe ich Ihnen auch letztens gesagt, warst du eigentlich schon mal im Michel? Für alle, die nicht aus Hamburg kommen, das ist unser Wahrzeichen. Und also die Kirche. Und die ist wirklich schön. Richtig dolle schön. Und man kann da auf den Michel, auch auf den Turm rauf, mittlerweile sogar auch mit dem Fahrstuhl und von oben sich Hamburg angucken. Das ist alles ganz, ganz toll. Aber das ist jetzt auch nichts, was du noch nicht gemacht hast als Hamburger. Ne? Also das hast du halt alles schon 20 Mal gemacht. So. Und hast du den, habe ich dich nicht auch schon mal gefragt, ob du den Michel schon mal von innen gesehen hast?
Mhm.
Jetzt sagt sie nein.
Nein.
Seit 15 Jahren hier, war noch nie drin.
Nee, nee, natürlich ich habe noch.
Gehst du da auch nicht alleine hin, weil das ist ein Prinzip, du gehst nicht alleine in Kirchen.
Nee, das Lustige war, ich habe da ja gerade ungefähr 1,5 Jahre um die Ecke gearbeitet. Und ich war noch nie im, ich war noch nie im Elbtunnel, im Alten. Ich habe noch keine der...
Das wirst du definitiv alleine machen.
Klassisch.
Vielleicht geht der Wikinger damit dir durch, aber ich latsche nie wieder in meinem ganzen Leben durch den alten Elbtunnel. Das ist boring as fuck. Also du läufst halt durch einen Tunnel. Na, wie schön. Und am anderen Ende des Tunnels drehst du um und läufst zurück. Hä? Habe ich damals schon nicht verstanden. Ich meine, ist toll, schöne Geschichte und so. Da kann man sich lieber die Speicherstadt angucken, aber der alte Elbtunnel interessiert mich überhaupt nicht.
Ja. Nee, aber alle Touristensachen, die man in Hamburg machen kann, habe ich noch nie gemacht. Also noch nie, keine Barkassenfahrt, keine Hafengrundfahrt, egal ob groß oder klein. Nichts. Nichts. Gar nichts. Das Einzige, ich habe nicht mal in Planten und Blumen die Wasserspiele gesehen.
Aber erzählt mir, sie wäre hier mit 15 auf jeden Fall auf den Kiez gegangen.
Ja, in der richtigen Begleitung.
Machst du mal eine Barkassenfahrt? Ja, in der richtigen Begleitung machst du alles. Aber du machst dich mit einer Barkassenfahrt. Das ist das Ömmerigste, was du machen kannst.
Ja, aber alle haben das gemacht.
Zumindest
du hast es wahrscheinlich als Kind gemacht, in irgendeiner Schulaktion oder sowas.
Und als Jugendlicher und zum Geburtstag, also zum 70. Geburtstag meines Vaters und 1000 Mal hier und dann war der Besuch aus Spanien und machst ja immer. Das ist ja immer das gleiche Programm eigentlich, das du abspulst.
Ja.
Weil es auch geil ist, weil du mit einer Hafenrundfahrt, vor allen Dingen die große, wenn ihr mal nach Hamburg kommt, macht eine große Hafenrundfahrt. Pro-Tipp, kauft euch die Tickets vorher. So, und kostet ein bisschen was und dann schipperst du bei großen Hafenrundfahrt 2 Stunden lang durch den Hafen und irgendjemand erzählt dir, was du gerade siehst. Ist ja auch schön. Also ich verstehe, dass Menschen das machen. Wir machen das. Hat der Wikinger bestimmt auch noch nicht gemacht. Können wir die ganze Zeit so schöne Ausflüge machen. Du und der Wikinger. Ihr könnt mir dann ja hinterher erzählen, wie es war.
Das ist so, rent a boyfriend.
Ja, genau.
Leiste mir deinen Wikinger für einen Tag aus. Wir machen alle Touri-Sachen in Hamburg, die gehen.
Ja, bitte. Das wird bestimmt richtig schön. Ich schlage ihm das gleich mal vor.
Ja. Ich kann sein Gesicht jetzt schon sehen.
Nee, aber das können wir, das ist auch wirklich schön. Hafenrundfahrten sind auch immer wieder schön. Also tatsächlich, die sind wie bei Kassenfahrten auch, das ist nie scheiße.
Mm.
Das kann man immer wieder machen.
Ja.
Es ist halt nur ultra touristisch. Also das, ne,
ja.
Das ist halt alles da, ist halt voller Touris. Und da bin ich ja als lokalpatriotischer Vollblut-Hamburger, genauso wie alle anderen Menschen mit ihrer Stadt. Touristen sind nervig.
Ja, verstehe ich auch. Verstehe ich auch vollkommen. Also das geht. Touristen sind für Einheimische immer irgendwie nervig. Auch vor allem meistens im Weg. Und die Sachen, die für Touristen sind, sind auch, ja, je nachdem, entweder richtig langweilig oder Geldschneiderei oder halt so. Ja, kann man machen, aber einmal gemacht reicht. Und meistens, wenn du in der Stadt wohnst, hast du es dann als Kind als Schulausflug oder sowas gemacht. Das kann ich vollkommen.
Ja, ich glaube, was bei Touristen am meisten nervt, ist, dass sie sich immer an den gleichen Stellen ballen. Also in Hamburg zum Beispiel so Landungsbrücken, Jungfernstieg, da hängen sie alle ab, da lungern sie alle rum. So. Und Touristen einer Stadt sind immer ein bisschen offbeat. Also so eine Stadt hat ja einen Rhythmus.
Mhm.
Hamburg hat ja einen Rhythmus, Berlin hat einen Rhythmus. So. Und Menschen, die in einer Stadt wohnen, spüren diesen Rhythmus und hören die Melodie. Ich habe da sogar drüber geschrieben, ich glaube in Unkaputtbar, wie sich Menschen über einen Bahnhof bewegen in einer Stadt, die sie nicht kennen.
Mhm.
Und weil du diesen Rhythmus nicht hörst und weil du die Melodie nicht hörst, die deine Stadt hat, also die Stadt hat, in der du bist, wenn es nicht deine Stadt ist, bewegst du dich offbeat.
Mhm.
Das heißt, du bleibst an komischen Dingen stehen. Du bist nicht schnell oder nicht langsam genug. Du tummelst dich an Ecken, wo du eigentlich nichts zu suchen hast.
Mhm.
So. Und da lungerst du dann halt rum und bist irgendwie im Weg oder schneckst da so rum. Und das ist natürlich, für jemanden, der die Stadt gut kennt, ist ja klar. Das ist, als wenn plötzlich jemand in deinem Wohnzimmer steht und du immer um den rum Slalom laufen musst.
Mhm.
So, das ist ja. Es gilt ja für uns alle. Also sobald ich mich irgendwie in eine Stadt bewege, die ich nicht gut kenne, jetzt in Berlin habe ich ein paar Jahre gelebt, das ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber ansonsten so keine Ahnung, stell mich doch mal mitten in Frankfurt ab, ey, dann stehe ich aber auch erstmal wie Ochs vom Berg und bin so, wo geht's denn hier zum Bahnhof, weißt du? Ist ja völlig normal, aber ich glaube, darauf können sich alle einigen, immer, Touristen sind scheiße, es sei denn, man ist selber ein Tourist. Mhm.
Ja, kann man es gut zusammenfassen.
Fühlst du dich nach 15 Jahren in Hamburg mittlerweile einheimisch?
Nicht einheimisch wie du einheimisch, aber ich fühle mich hier zu Hause. Weil.
Ja, gut, das will ich hoffen.
Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man hier geboren ist. Da hat man nochmal eine andere Verbindung.
Klar.
Zur Stadt so. Aber ich sehe es schon als meine Stadt an. So. Also ich sehe mich jetzt nicht als Tourist, auch wenn ich diese Stadt so gut wie nicht kenne. Das ist ja noch, das finde ich das Faszinierende bei Großstädten, dass du da dein ganzes Leben, wenn du zugezogen bist, du kannst immer darin leben, aber außerhalb deines Stadtteils kommst du vielleicht gar nicht mal raus. Also du, wenn du Pech hast, arbeitest du auch im Stadtteil und dann lebst du da und arbeitest und dann kaufst du da ein und kommst niemals so richtig in die anderen Stadtteile.
Ja, würde ich widersprechen, weil ich glaube, das ist ein spezielles Ding, wenn du der Typ bist, der sein Habitat nicht verlässt, so. Aber, also ich kenne in Hamburg so ziemlich jeden Stadtteil. Jetzt habe ich auch schon in mehreren Stadtteilen gelebt, das ist auch noch was anderes natürlich, aber doch, ich glaube, sich mal umgucken zumindest. Jetzt ist es ja auch so, du wohnst ja auch noch auf der anderen Seite der Elbe. Also im Grunde, aus meiner Perspektive, wohnst du ja nicht mal in Hamburg, sondern in etwas, das in einer Gegend, die sich frech herausnimmt, zu Hamburg gehören zu wollen. Weiß ich auch nicht, was das soll. Aber ja, klar, also wenn du in einer Stadt geboren bist, bist du ja automatisch, wenn du deine Stadt nicht richtig hast, immer lokalpatriotisch. Mm. So ist ja, also sollte man auch sein. So. Irgendwie kann die Stadt ja noch so hässlich sein, und das ist Hamburg ja nun mal nicht, aber kann die Stadt ja noch so hässlich sein, du findest sie wunderschön. So, oder findest sie toll, oder keine Ahnung. Ich frage mich auch häufig, ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt, und das war damals richtig gut, eine richtig, richtig, richtig gute Zeit. Friedrichshain, Berliner Osten, da war F-Hain auch noch nicht ganz so mega hip, so. Das war für mich, für mein damaliges Ich war das eine super Zeit. Heute hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Und Berlin ist zum Beispiel so eine Stadt, bei der ich immer denke, also ganz häufig, je nach Jahreszeit, wann ich da bin, aber immer denke, es ist auch so eine Hassliebe. Mhm. So, ne? Berlin, ich habe mich in Berlin nie zu Hause gefühlt. Ich habe mich in Berlin allerdings auch nie willkommen gefühlt. Aber auch nicht willkommen. Ich war einfach da. Mhm. So. Und habe nie so richtig Anschluss gefunden. Das lag aber auch an mir, glaube ich, und an, sagen zumindest viele Berliner, an der Art, wie Berliner halt häufig auch so sind. So, und habe da immer so ein, ich weiß nicht, ob ich diese Stadt geil oder scheiße finde. Ich habe eine ewige Äquivalenz in mir, wie ich Berlin finde, weil Berlin kann beides zeitgleich sein. Mhm. So. Hamburg auch, aber auf eine sophistischere Art. Mhm. Und ich finde dieses Gefühl von Lokalpatriotismus, also diese Liebe zu der eigenen Stadt, hast du das zu deiner Geburtsstadt? Also da, wo du wegkommst ursprünglich? Also oder wo du lange Zeit gewohnt hast jetzt?
Nee, da ich in den, also ich bin ja in Wolfsburg geboren, aber da habe ich ein Jahr gelebt. Deswegen habe ich da gar keine Verbindung zu. Und Bad Homburg ist auch so, also da habe ich schöne Erinnerungen dran, aber jetzt nicht Lokalpatriotismus. Danach die nächste Stadt, wo ich dann meine Jugend verbracht habe, auch nicht. Also habe ich eigentlich nicht, weil ich die Stadt fand ich furchtbar. So, also nicht als ich da gewohnt habe, aber dann später, wo ich dachte, ein Glück bin ich da raus. Aber habe ich nicht, weil ich nicht so richtig in einer Stadt verwurzelt bin.
Hat man ja, glaube ich, auch nicht immer. Ich weiß, dass Hamburger zum Beispiel sehr dafür bekannt sind, dass sie sehr, sehr in ihre Stadt verliebt sind. Mm. Viele Großstädter sind wahnsinnig überzeugt von ihrer Berliner sind ja auch wahnsinnig überzeugt. Kölner. Mm. Grüße gehen raus an Köln. Verstehe ich nicht. Aber doch schon. Verstehe ich, was die Leute angeht. Ich mag dieses, Kölner mag ich einfach, das mag ich richtig gern, so. Oder, aber da leben, wäre jetzt nicht meins. Mm. Ich bin wahnsinnig verliebt in den Pott. Ich liebe den Ruhrpott. Ich liebe die Menschen im Ruhrpott. So. Ich mag auch den Ruhrpott. Ich mag wieder dieses in weiten Teilen runtergerockte vom Pott, finde ich geil. Ich liebe das. Obwohl ich in so einer snobistischen Stadt lebe wie Hamburg und hier auch für immer mein Herz schlägt. Ich fühle mich immer wohl. Du kannst mich fast überall im Pott, glaube ich, droppen und ich denke, geil. Ich liebe die Auftritte da. Ich freue mich auf jeden einzelnen Auftritt, der da stattfindet, weil ich immer denke, es ist geil, es wird geil. Ich mag die Gegend, ich mag die Leute, geil. Das habe ich nicht in jeder Stadt natürlich, aber da die sind ja auch, oder weiß ich auch, Ruhrpottler sind, die haben auch eine ganz starke Identifizierung, ganz häufig, mit der Stadt, aus der sie kommen. Und ich finde es abgefahren, wenn man das nicht hat. Also ich verstehe, dass du das nicht hast, weil gerade auch wenn du quasi deinem Geburtsort oder deiner Heimatstadt entrissen wirst, das klingt ja sehr dramatisch alles.
Ja, das erste Mal war das auch so.
Ja.
Das war schon schlimm.
Und dann im Alter von einem Jahr?
Nee, Bad Homburg. Also die zweite, da wo ich schon ein Bewusstsein hatte.
Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich schlimm. So, weil ich bin ja auch, ich bin in Hamburg geboren, groß geworden und dann x-mal weggezogen in andere Großstädte und immer wieder zurückgekommen. So. Und bleibe jetzt auch hier, glaube ich. Und weil es mich immer nach Hause zieht. Und nach Hause ist für mich immer Hamburg. Also klar, ich liebe auch mein Häuschen und die Gegend, in der ich wohne. Alles soweit schicki und mein kleiner Garten und so. Ne? Ich bin hier wirklich richtig dolle zu Hause. Aber wenn mein Zuhause-Gefühl ist nicht der Ort, wo mein Haus steht, sondern die Stadt, aus der ich komme. Und deswegen habe ich auch so ganz starke Liebe zu Hamburg, weil Hamburg für mich synonym steht für Zuhause sein. So, und für mich wohlfühlen und für dieser Ort, in dem ich das Gefühl habe, da auch sein zu dürfen. Wobei ich erlebe hier natürlich auch Bodyshaming auf der Straße, wo sich so unterhalten ist, ja, alles klar. Und mir gehen viele Ecken an Hamburg, sind wahnsinnig hässlich, unglaublich scheiße, unterirdisch verkommen. Die meisten sind es aber nicht. Und dann hast du noch die ganze andere Richtung, wo es so richtig, richtig reich wird. Auch ganz unangenehme Seite an Hamburg. Und dazwischen sind halt alle anderen. So, unter anderem halt auch ich. Und das finde ich schon, ich mag halt dieses norddeutsche, kühle, gelassene, maulfaule, man muss sich die ganze Zeit, also ich mag das, weißt du? Deswegen habe ich das so stark und deswegen hat es mich auch, glaube ich, immer wieder zurückgezogen, obwohl ich jeder Großstadt, in der ich mich bisher länger aufgehalten habe als nur einen Tag, konnte ich so gut wie immer was abgewinnen. Ich hab auch immer dieses, auch gerade auch wenn ich auf Tour bin, es gibt natürlich, Gott, ich spiele manchmal in Ecken, ne? Das ist so schön, Baden-Baden. Oh, Baden-Baden.
Das hast du schon mal gesagt.
Bamberg. Ja, Bamberg, weil Bamberg
eine Bam.
Bamberg, warum ist Bamberg denn so herzzerreißend schön, weißt du? Oder hier, wo waren wir denn jetzt? Erfurt. Ja. Auch so ein Ort, wo ich sofort gedacht habe, zieh ich hin. Wien ist ein Ort, wo ich denke, jedes Mal denke, ich muss nach Wien. Ich muss in Wien leben. Hä? Warum lebe ich nicht in Wien? Und ich weiß aber jedes Mal.
In Erfurt kann man gut leben.
Nach Kürz. Ja, das stimmt, da hast du studiert, ne? Ja, Erfurt ist auch wirklich schön so. Aber auch so ganz viele Gegenden in Deutschland, wo du denkst, oh, mein Gott, ist das hier schön. Ich möchte hier sein. Ich möchte irgendwie, Marc managt ja noch so ein Bio-Sternekoch, Simon Tress, ganz, ganz toller Mann. Und der hat seine Restaurants auf der Schwäbischen Alb. Da war ich da irgendwie schon auf der Schwäbischen Alb. Ey, das ist ja wohl also wow, wie schön Deutschland sein kann. Und da denke ich da habe ich auch so durch die Gegend gefahren. Ich dachte, hier will ich wohnen. Hier ist alles hügelig, hier ist alles grün, hier ist alles klein. Hier heißen die Gasthäuser irgendwas zum goldenen Bimbam. So, dann hast du immer, draußen hängt immer ein goldener Gockel, ein goldenes Schild mit so alter, altdeutscher Schrift. Alles ist so, dann hier noch ein Wimpel und da noch ein Fähnchen. Und ich gucke mir das mal und denke, das ist aber geil. Hier würde ich wohnen wollen. Dann denke ich, ja, im Leben nicht. Also im Leben nicht. Ich bin das klassische Beispiel für einen Großstädter, der immer davon träumt, eines Tages auf dem Land zu leben, wohl wissend, dass sobald die erste Spinne durch die Tür reingekrabbelt kommt, ich direkt den Umzugswagen packe und wieder zurück in die Stadt ziehe. Und das bleibt für immer eine Stadt ohne Wasser, verstehe ich nicht.
Ja. Ich fand auch, als wir, wo waren wir denn da im Osten? Zittau. Da war ich auch mal mit Zittau und noch irgendeine andere Stadt. So diese Gegend fand ich ja, als wir da so über diese Straßen, wo kein Mensch war, aber links und rechts goldene Felder mit Weizen und alles irgendwie so weit, und es war, ich weiß noch, es war so schönes Wetter, blauer Himmel, goldener Weizen, und wir sind da so lang getuckert und haben uns gefragt, kommt hier noch eine Stadt, oder, weil überall nur so kleine Orte oder einzelne Häuschen waren, aber ich fand die Gegend auch richtig schön. Wahrscheinlich, wenn man da lebt, bums langweilig, keine Ahnung, weil man entweder man liebt den Ort, wo man wohnt, oder man sehnt sich immer woanders hin oder glaubt, dass es woanders besser ist. So. Aber so da mal durchzufahren, ich liebe es ja sowieso, im Auto zu sitzen und durch solche Gegenden zu fahren, das ist so...
Ja, das ist die Gegengondel.
Ja, das hat einfach was.
Ohne Ziel, keinen Zeitdruck, mega.
Ja, irgendwie eine schöne Playlist an.
Wir müssen übrigens langsam diesen Podcast beenden, weil ich nehme ja auf im Atelier, das erste Mal, dass ich hier einen Podcast... Das ist total toll. Ich habe aber die Lichterkette nicht angemacht und deswegen habe ich hier nicht so richtig Licht und ich sitze unterm Fenster. So langsam wird es aber dunkel, du siehst mich gleich nicht mehr.
Ja, stimmt, ich habe schon bei mir Licht angemacht.
Weil jetzt ist dieser Podcast auch schon wieder 3 Stunden lang gleich.
Ja.
Deswegen wollen wir mal den Sack zumachen?
Ja, machen wir mal zu.
Und ich verspreche, wir gehen noch auf den Fischmarkt, wir machen noch Hafen- und Barkassenrundfahrt, wir machen auch die Barkassen-Nachtfahrt, kann ich auch nur empfehlen, auch sehr hübsch, ja, auch schön, und wir gehen auch noch auf den Kiez.
Okay. Ihr habt's alle gehört, Flauschis?
Und du darfst den DJ abschleppen, wenn du möchtest.
Okay, cool.
Okay.
Und Bewerbungen cool. für den reichen Typen, der uns finanziert, den gehen dann bitte an Marc. Und wir sichten die dann.
Dich. Ich möchte nur Nutznießer sein.
Ja, aber...
Ich werde dann dein Sugar Bunny.
Ja, aber also ihm muss klar sein, dass es uns nur im Doppelpack gibt. Ich bin schon die Nummer 1, aber wenn ich in Urlaub fahre, kommst du mit.
Naja, der Wikinger hat es ja auch seufzend und mit Augen verdrehen zur Kenntnis genommen, dass er sagt, jetzt habe ich eine dicke Frau, die hat eine dicke Frau, ja, super.
Ganz genau.
Also, ihr wollt ja nur was trinken gehen. Ja. Es ist, insofern, der hat es auch geschafft, dann schafft dein Zukünftiger das ja wohl auch.
Ja, muss er.
Es gibt keinen extrem gut aussehender.
Ja, alle Klischees, die man so bedienen kann, bitte. Darauf kommt es mir ja, an.
So ein Mountain Daddy. Gut, wie dem auch sei, Pony auf dem Mittelfinger erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann tut uns doch einen Gefallen und folgt diesem Podcast auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo ihr halt Podcasts hört. Aktiviert bei Spotify die Glocke, dann bekommt ihr auch Bescheid, wann die nächste Folge irgendwie direkt da ist. Wie gesagt, abonniert uns sehr, sehr gerne. Das ist für euch nur ein Klick. Uns hilft es aber sehr, auch in der Reichweite. Leitet den Podcast an eure Freunde weiter. Redet drüber. Was auch immer. Kommentiert sehr gerne bei Spotify, bei Apple Music. Weiß ich es nicht. Bei Spotify könnt ihr kommentieren. Ist auch sehr schön. Und wenn ihr damit fertig seid, nicole-jäger.de, da unter Tickets und Termine. Holt euch ein Ticket. Die Grand Dame Tour läuft noch bis Ende 2027. Und es sind so gut wie alle Tickets online, außer immer noch nicht Stuttgart. Stuttgart, liebes, geliebtes Stuttgart. Ich komme natürlich nach Stuttgart, weil es knallt immer hart in Stuttgart und es ist keine Tour ohne Stuttgart. Den Termin gibt es auch schon. Er ist nur noch nicht im Vorverkauf. Halt durch. Ich weiß auch noch nicht, warum der immer noch nicht im fucking Vorverkauf ist, aber er wird kommen. So, also holt euch ein Ticket, guckt da sehr gerne auch nach Merch und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Ihr esst genug, trinkt genug, nehmt eure Medikamente, denkt, wenn ihr wollt, an eure Elektrolyte und...
Schlaft genug.
Ganz genau. Und ansonsten habt ein bisschen Liebe für euch übrig, ihr habt es verdient und wir... hören uns dann in einer Woche. Es war mir ein Fest mit dir, Frau. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.